Talk mit Tees.
Mein Pferd ist sehr ähnlich wie ich. Die ist nicht die selbstbewussteste. Sie will immer gefallen. Es macht ihr auch ganz viel Stress, wenn sie eine Erwartung nicht erfüllen kann. Manchmal, wenn ich auf der Bühne eine Idee habe, dann fühlt sich das gar nicht an, als würde es von mir kommen. Sondern dann bin ich eher sowas wie dankbar an so eine höhere Macht, die mir das gerade geschenkt hat. Eigentlich am schönsten ist das allererste Mal mit einer neuen Geschichte, oder? Auf die Bühne zu gehen. Nach dem 10. Mal denke ich so, ja, an der Stelle lacht ihr immer, das weiß ich schon. Das ist eine Info über die Welt, die hatte ich schon. Also ich habe noch nie hinterm Vorhang gestanden, bevor ich auf die Bühne musste und habe gedacht, oh, heute wird's gut, heute bin ich mir richtig sicher.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche immer gerne mit Menschen, die mich zum Lachen bringen. Den Namen Helene Bockhorst, den kannte ich eine ganze Weile schon, aber so richtig kenne ich sie erst seit kurzem. Und wenn Helene, Comedienne, Autorin, erzählt, dann hört man einfach gerne zu und man erfreut sich an ihrer Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und das Spannende bei ihr ist auch, dass es nicht immer nur ums Lachen geht auf der Bühne, sondern auch um die nicht so schönen Dinge im Leben wie Depression, eine Krankheit, mit der auch sie zu kämpfen hatte. Ich fand es spannend zu sehen, dass es auch für sie etwas Therapeutisches hat, darüber auf der Bühne zu sprechen und das zu thematisieren, mit dem nötigen Humor. Denn dann kommt die Botschaft am besten an, die ihr wichtig ist: Ihr seid nicht alleine. Helene selbst nennt es ja auch nicht nur Stand-up-Comedy, sondern auch Stand-up-Tragedy. Es ist immer toll, auf Menschen zu treffen, die mit einer solchen Offenheit über diese Themen sprechen. Das macht diese Gespräche so wertvoll. Und unterhaltsam und liebenswert ist es mit Helene Bockhorst auch, die auch Bücher schreibt. Die beste Depression der Welt, das war der erste Roman, der neue heißt Supergaul. Übrigens auch sehr amüsant zu hören, dass sie mehr Geld für ihr Pferd ausgibt als für sich selbst. Getroffen haben wir uns in Mannheim, wo sie auch bis vor einiger Zeit noch gewohnt hat. Mittlerweile ist sie aufs Land gezogen und wohnt in der Palz, in der Nähe vom Pferd. Viel Spaß mit Helene Bockhorst.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo.
Comedian, Pferdemädchen, natürlich, Autorin. Herzlich willkommen hier in Monnem.
Dankeschön.
Wie ist eigentlich ein Hamburger Dern in Monnem gelandet?
Ja, das hat sich so ein bisschen zufallsmäßig ergeben, aber jetzt finde ich die Gegend auch super schön. Also ich musste halt damals, ich wollte schnell weg, weil ich mich getrennt hatte und dann wohnt man ja manchmal nicht mehr so gerne zusammen.
Ja.
Und zwei befreundete Künstler hatten in Mannheim eine WG und haben gesagt, das dritte Zimmer ist gerade frei, da könnte ich einziehen. Und dass das Zimmer frei war, das war eine Lüge. Also das war das Altpapier- und Pfandzimmer.
Was für ein Papier? Altpapier und?
Und Pfand. Also die haben immer ihre Pfandflaschen und ihr Altpapier in dieses Zimmer getan. Also. Wir waren dann auch sofort reich, als wir die Pfandflaschen weggebracht hatten. Aber wir haben es dann leer geräumt und dann bin ich da eingezogen.
Konntest aber vom Pfand natürlich dann auch gleich in das nächste, auch größere Apartment.
Genau, wir haben dann irgendwann upgraden,
weißt du,
können.
Mit Blick über den Neckar, alles aus der Pfandkasse bezahlt.
Ja.
Ach, guck mal, und du bist aber in Mannheim dann geblieben. Du bist nicht zurück nach Hamburg.
Nee, genau, mir hat das irgendwie gut gefallen hier in der Gegend. Also es ist ja auch schöne Natur, wenn man so ein bisschen rausfährt. Und ich mag Berge. Berge geben mir immer so ein Urlaubsgefühl und das hat man im Norden ja eher weniger.
Aber du nennst das schon Berge in Mannheim?
Naja, wenn man so ein bisschen Richtung Pfälzerwald.
Du hast völlig recht, der Pfälzerwald, das sind ja auch Berge. Das stimmt. Ich sage jetzt gerade nur Mannheim und die Quadrate und rundherum ist es dann ja doch relativ platt. Manchmal platter als in Schleswig-Holstein, habe ich das Gefühl. Aber natürlich kommt der Pfälzerwald und die Vogesen.
Ja, und das ist so schön da und ich wandere halt auch gerne.
Helene, mittlerweile Mannheimerin, beziehungsweise du bist jetzt raus aufs Land noch gezogen.
Genau.
In die Pfalz und hast da irgendein altes Schloss renoviert. Oder
so. Schön wär's. Nee, für das Schloss muss ich noch ein bisschen Pfandflaschen sammeln, glaube ich. Aber das Dorfleben habe ich jetzt für mich entdeckt. Das taugt mir sehr.
Das Lustige ist, bei meinem Namen Christian Thees werde ich, der wird mit K geschrieben, der Christian, werde ich ganz oft für eine Frau gehalten, weil alle sofort Christiane lesen. Und ganz oft werde ich auch einfach mit meinem Nachnamen angesprochen, weil Menschen, mit denen man kommuniziert, denken, das ist mein Vorname, Thees.
Gibt es ja im Norden, ne, auch.
Thees, ne? Ullmann, kennen wir den Musiker. Ja. Gibt es noch einen anderen Thees eigentlich? Den man kennt. Das ist auch wirklich der einzige. Und trotzdem ist mir gestern wieder passiert, lieber Thees. Ich finde es ja auch so ganz lustig. Ich habe mich nur da gefragt, wie oft wirst du angesprochen, wenn dir jemand schreibt, mit liebe Helene Bockwurst, weil die Autokorrektur das daraus gemacht hat?
Ich glaube, Autokorrektur war es noch nie tatsächlich.
Echt?
Also wenn es, dass Leute einen Scherz machen oder ironisch so posen und sagen, ich könnte ja jetzt den Scherz machen mit Bockwurst, aber den hast du ja bestimmt schon ganz oft gehört oder sowas.
Und du wurdest wahrscheinlich in der Schule früher auch so gerufen.
Nee, da hieß ich ja noch nicht so. Also das ist ja ein erheirateter Name.
Nein, du warst sogar verheiratet.
Genau, und ich bin geschieden, aber habe den Namen behalten. Aber das heißt, in der Schule wurde ich wegen anderen Sachen gehänselt.
Wie zum Beispiel?
Naja, ich hatte eine Zahnspange und ich hatte ganz doll Skoliose und musste so ein Korsett tragen wie Frida Kahlo.
Ja.
Und ich dachte, ich rede da einfach mit keinem drüber, dann wird das nie Thema sein. Aber natürlich fällt es Leuten auf, wenn man sich bewegt wie ein Roboter und keinen Stift vom Fußboden aufheben kann. Und dann wurde ich halt die ganze Zeit geärgert damit. Und ich dachte, naja, das wird sich in ein paar Wochen erledigt haben. Es passieren ja auch viele andere spannende Sachen. Nein, das ging dann 4 Jahre.
Und wie war das für dich? Was hat es mit dir gemacht?
Naja, ich fand es auf eine Art gemein, weil ich ja nichts dafür konnte. Und das auch schmerzhaft war, natürlich so ein Ding zu tragen. Aber wahrscheinlich hat es mich auch irgendwie dafür sensibilisiert, nicht so gemein zu anderen Leuten zu sein oder so. Also am Ende hat es vielleicht auch was Gutes gehabt.
Hast du das heute noch?
Also ich habe immer noch eine verkrümmte Wirbelsäule, aber ich trage nicht mehr dieses Ding. Aber die Bewegungsabläufe sind teilweise immer noch ein bisschen komisch. Zum Beispiel,
Wirklich? Ist mir nicht aufgefallen jetzt.
Du hast mich noch nicht Hände waschen sehen.
Wieso? Wie sieht es aus?
Also wenn Leute sich die Hände waschen, machen die eigentlich meistens beide Hände zusammen und reiben.
Richtig.
Das ist auch eine Methode, die sich bewährt hat seit irgendwie 100 Jahren oder so. Aber ich konnte, solange ich dieses Korsett getragen habe, konnte ich meine Hände gar nicht vor meinem Körper richtig zusammenbringen. Und deswegen habe ich immer so den Rumpf rotiert, eine Hand unters Wasser gerieben, andere Hand unters Wasser und gerieben. Und ich kriege das nicht ganz raus. Also ich beobachte mich selbst dabei und dann denke ich, ach ja, ich sollte auch mal so machen. Aber es fühlt sich komisch an.
Und wie schwer das ist, sich eine Hand nur mit der Hand selber zu waschen, aber ohne die Hilfe der anderen Hand. Das ist total schwer. Das geht eigentlich gar nicht richtig.
Und es sieht total blöd aus, als würde man nicht wirklich wollen, dass die Hand sauber wird. Ich wäre auch ein ganz schlechter Waschbär.
Ja, das Gute ist, dass du dir nicht so oft in der Öffentlichkeit die Hände waschen musst.
Das stimmt, das ist eine Situation, in die kommt man ganz selten. Hast du irgendeine Bewegung, wo du denkst, es sieht komisch aus, wenn du das machst?
Ich muss ja sofort daran denken, als du erzählt hast, dass du dieses Korsett getragen hast. Ich muss sofort daran denken, dass ich gerade sitzen muss, weil ich natürlich auch naturgemäß etwas krumm bin und so eine Art Rundrücken habe. Und das ist total furchtbar, man hat so Angst vorm Alter. Natürlich baut man so ein bisschen Fitnessstudio immer wieder so die Muskeln auf, dass man gerade gehen kann, aber irgendwann lässt das nach die Kraft hinten und dann geht man wie so eine Hexe oder so. Davor habe ich immer so ein bisschen Angst. Ansonsten die Bewegung, eigentlich nee. Ich muss nur an meinen Rucksackverband denken, als ich mit 16 für 6 Wochen nach New York geflogen bin, weil ich bei einer Familie gewohnt habe und habe mir einen Tag vorher das Schlüsselbein beim Fußballspielen gebrochen. Und ich bekam dann so einen Rucksackverband. Und da wird man dann so gerade gehalten, dass das Schlüsselbein richtig anwächst. Und mit dem bin ich dann 6 Wochen in den USA rumgelaufen und auch geschwommen. Und einmal hat einer einen Hund irgendein Tier, entweder ein Hund oder so eine Art Ratte oder so, in den Pool geworfen. Und ich habe da so voller Panik, bin ich mit meinem gebrochenen Schlüsselbein, so musste ich so ganz schnell raus.
Wow.
Den Schmerz spüre ich bis heute noch.
Aber das ist ja spannend. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man dann so einen Rucksackverband kriegt.
Ja, früher war das. Und das fühlt sich gut an. Und heute denke ich manchmal irgendwie, oh, ich hätte den auch noch, weil dann würde ich automatisch einfach gerade stehen.
Aber ohne, dass dir jemand eine Ratte in den Pool wirft, was auch immer.
Ich muss gerade überlegen, was das für ein Tier war. Mhm. Weil ist es eine Ratte oder so eine Art Chinchilla? Irgendein Tier, was sie hatten. Und das haben sie dann
reingeworfen. Das ist komisch, ne? Wie Erinnerung manchmal funktioniert. Man weiß noch, da war irgendwas, aber du siehst es nicht genau genug vor dir, um zu sagen, welches Tier das jetzt gewesen ist.
Oder war es nur ein Hund und ich hatte Angst vor dem Hund, weil der auf mich zuschwamm. Aber das erscheint mir im Nachhinein ein bisschen harmlos.
War es vielleicht ein Frettchen?
Ey, Frettchen.
Frettchen haben ja auch Leute als Haustier und sie haben auch sowas ein bisschen Rattenhaftes, finde ich.
Das war es aber, glaube ich, nicht. Aber bei Frettchen muss ich sofort an einen Fernsehbeitrag denken von Wolf von Lojewski. Das ist ein Journalist vom ZDF. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Vom
der hat
Namen,
also heute Journal gemacht und davor war er Korrespondent in England. Und er machte einen Beitrag und die Sendung hieß Rund um Big Ben. Mhm. Und er berichtete von den skurrilen Briten, ne, mit so Fernsehbeiträgen. Und dieser eine war ein Frettchenwettbewerb, wo sich die Männer, das kannst du jetzt für die Bühne auch verarbeiten, weil mittlerweile das in Vergessenheit geraten ist, weil sich Männer vorne Frettchen in die Hose gesteckt haben.
Wow.
Das fing natürlich an zu bluten, weil die da rumgebissen haben. Und der Wettbewerb bestand darin, wer hält am längsten durch. Ich fand es so komplett absurd. Ich habe dieses Bild bis heute noch im Kopf und muss immer daran denken. Aber das sind halt Briten.
Ach, die Scheiße. Als du gesagt hast, Frettchenwettbewerb, ich habe mir alles Mögliche vorgestellt und ich habe auch viel Fantasie, aber das war nicht auf meiner Liste.
Ja. Kann man mit sowas was machen für die Bühne?
Ich glaube ja, aber das wird dann eine sehr männerfeindliche Nummer.
Also, ja, aber das ist was spricht dagegen?
Das absolute Totschlagargument dafür, dass Männer irgendwie vernunftbegabt wären, oder?
Eben, dass das gegen Männer gerichtet ist, ist doch überhaupt gar kein Hindernis.
Also wenn die These so wäre, kein Wahlrecht für Männer oder so, dann würde ich vielleicht die Geschichte mit dem Frettchenwettbewerb auspacken.
Okay, weil nicht zurechnungsfähig.
Die kann man nicht für sich selbst entscheiden lassen, das ist zu gefährlich.
Das war aber völlig absurd. Ja. So, bei den Bewegungen, ich überlege gerade, ob mich irgendjemand mal nachgemacht hat, weil ich irgendeine komische Bewegung habe. Aber ich bewege mich, glaube ich, relativ unauffällig.
Ja, mir ist jetzt auch noch nichts aufgefallen in unserer langen Bekanntschaft, seit ich hier dieses Haus betreten habe. Ja.
Außer, dass ich krumm sitze. Wobei ich mich relativ schnell bemüht habe.
Also, und krumm sitzen ist mir nicht aufgefallen.
Ich habe gleich von meinen Gebrechen abgelenkt.
Genau, durch sehr ausladendes Winken.
Nett gewunken habe. Ja, du bist ja mit Poetry Slam im Prinzip auf die Bühne gekommen, auf die Lesebühne auch, hast danach dann Stand-up gemacht. Was war noch dieses erste eine Video, das quasi alles verändert hat für dich, wo man plötzlich Klicks bekommen hat und dein Name war bekannt? Welches war das oder
also
welche Nummer?
Also mein erstes virales Video, das hieß Unfreiwillige Jungfräulichkeit. Das war so ein heimlich mitgefilmter Auftritt von so einem kleinen Poetry Slam in Kiel. Und in dem Text ging es darum, dass ich irgendwie dachte, alle anderen Mädchen in meiner Klasse hatten schon Sex und ich wäre die Einzige, die das noch nicht erlebt hat. Und so aus heutiger Sicht muss man sagen, die anderen haben wahrscheinlich auch einfach nur angegeben. Aber ich habe es so voll für bare Münze genommen und viel zu wichtig genommen damals.
Das tut man aber auch.
Ja, genau. Man will ja auch nicht so die letzte Person sein, die diese Erfahrung und die Erkenntnisse, die damit ja verbunden sein müssen, noch nicht hatte. So, stell dir vor, alle haben sich ein Frettchen in die Hose gestellt. Du willst auch wissen, wie es ist, oder?
Nein. Nein, will ich nicht. Was war eine Punchline aus diesem Video? Denn ich habe das nicht parat. Ich glaube, ich habe das mal vor ganz langer Zeit gesehen, aber was war eine so eine Punchline, wo man sagt, Hossa?
Ja, das kann ich von meiner Perspektive aus jetzt schlecht beurteilen. Das Einzige, woran ich mich auf Anhieb erinnere, da sage ich irgendwie, Sex ist wie Kartoffelsalat. Es gibt leckeren Kartoffelsalat, den jemand mit viel Liebe selbst gemacht hat. Und dann gibt es noch Kartoffelsalat, den jemand sehr lange im Kofferraum eines Autos vergessen hat. Und welchen man bekommt, das weiß man halt erst, nachdem man probiert hat.
Ja. Ist das etwas, was du auch heute noch in deinem dritten Programm zwischendurch nochmal raushaust?
Nein.
Nein, okay.
Absolut.
Das ist früher.
Ich musste jetzt auch gerade überlegen, wie es formuliert war, weil ich mache Sachen auf der Bühne so ein paar Mal und dann langweilt es mich auch schnell. Und dann schmeiße ich das weg. Ich kann das nicht aushalten, wenn Sachen so lange gleich sind.
Man muss ein Programm aber länger als ein Jahr spielen. Ansonsten rentiert sich's nicht, ne?
Also. Das stimmt. Das ist eins meiner großen Probleme mit dieser Branche. Man muss eigentlich ein Programm schon 2 Jahre spielen, aber ich mache eigentlich nach der Hälfte der Zeit, mache ich so ein komplettes Makeover. Mhm. Also es ist dann immer noch das Programm in der Hinsicht, dass es zum Titel passt und dass es so die Themen auch abgrast, die im Pressetext stehen, aber es ist eigentlich neues Material. Und zwischendrin tausche ich auch immer einzelne Nummern aus und ich versuche auch immer was zu machen über den Ort, wo ich gerade bin oder was an dem Tag passiert ist oder so. Also Leute denken ja immer, wenn man sagt, heute auf dem Weg hierher ist das und das passiert, dass das so eine Pose oder eine Nummer wäre.
Genau, ausgedacht einfach nur.
Aber meistens ist mir halt dann wirklich auf dem Weg das und das passiert und ich habe dann überlegt, ob ich da irgendwas draus machen kann und manchmal klappt es halt und manchmal auch nicht.
Was ist dir auf dem Weg hierher passiert, heute Morgen nach Mannheim?
Heute der Weg hierher war eigentlich ziemlich ereignislos, außer dass alles eine Feuerwehrzufahrt war. Also alles, wo ich parken wollte, war eine Feuerwehrzufahrt. Nee, aber ansonsten war das sehr, sehr unspektakulär alles. Ja, ich habe nur immer so beim Autofahren, also ich habe jetzt sowas wie eine gute halbe Stunde gebraucht hierher und davon habe ich halt 25 Minuten schon an die Situation gedacht, wo man im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen und über diese scheiß Brücke fahren muss. Wie heißt die denn hier, die Brücke?
Ja. Gute Frage. Ich weiß es jetzt auch nicht genau.
Aber das stresst mich halt massiv, weil ich weiß dann, ich werde es falsch machen, mich einzuordnen und bin dann auf das Wohlwollen von irgendeinem genervten Mann angewiesen, der mich nochmal einfädeln hat lassen. Und das weiß ich auch schon 20 Minuten vorher, aber es wird dadurch nicht besser.
Kannst du nicht einfach nur außen bleiben? Das reicht doch. Du brauchst doch einfach nur außen in den Kreise fahren. Dann kannst du immer rausfahren.
Das denkt man, aber der Kreisel hier ist so dumm gemacht, wenn man außen bleibt, fährt man eine zu früh raus aus Versehen. Ja. Das ist eigentlich kein Kreisel, das ist eigentlich sowas wie ein Tintenfisch mit Tentakeln oder so. Und manchmal landet man im falschen Tentakel.
Ich bin mal durch einen in Paris gefahren. Der hatte, glaube ich, 7 Spuren.
Na gut, das ist das nächste Level.
Überlegt es mal. Das ist ein Kreisel mit, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe.
Da würde ich schon eine Woche vorher schlecht schlafen.
Okay.
Aber du hast es geschafft, ohne jemanden zu touchieren.
Ja, und wenn, den Franzosen ist es ja egal. Mhm. Das ist ja immer noch der Klassiker und es ist ja wohl auch heute noch so. Früher war es immer so, dass jedes französische Auto mehr oder weniger verbeult war, weil die ja auch immer beim Einparken immer sich ein bisschen nach vorne schubsen, nach hinten schubsen, damit man noch reinkommt. Und aus meiner Sicht finde ich das total absurd. Man hat ein neues Auto und dann bumst dich da einer an und du hast da vielleicht so eine kleine Delle. Ja, in der heutigen Zeit halte ich das fast für unmöglich, aber mir sagte jemand, ja, das sei auch in Frankreich heute noch ein bisschen so. Wenn es denn stimmt.
Man darf einfach kein neues Auto haben, dann geht das.
Das ist es so. Ich finde es aber ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, es langweilt dich dann nach einer gewissen Zeit immer das Gleiche zu erzählen. Ich erwarte das ja von Musikern auch, die hunderte und tausend Mal die gleichen Songs dann auch oft spielen, halt die großen Hits und denke, jedes Mal hätten die nicht einfach viel mehr Spaß daran, neue Sachen zu spielen. Und ist das nicht irgendwann langweilig, immer diesen einen Song, den wir als Hörer ja auch irgendwann nicht mehr hören können. So ein Ding hörst du 7 Monate im Radio und dann sagst du, boah, ich kann es echt nicht mehr hören. Und das muss doch eigentlich Interpreten genauso gehen, Künstlern.
Ja, oder? Voll.
Deswegen finde ich es interessant. Du bist die Erste, die sich zur Langeweile auf der Bühne bekennt. Ohne Witz.
Also so die ersten Male macht es mir immer echt Spaß. Eigentlich am schönsten ist das allererste Mal mit einer neuen Geschichte, oder? Auf die Bühne zu gehen. Bei der offenen Bühne dann oder ja irgendwo so ein Kurzauftritt und da was Neues testen. So, wenn man davon leben könnte, ich würde nur das machen die ganze Zeit, weil dann interessiert es mich ja noch, wie es ankommt und was mir in dem Moment noch einfällt. Es wird ja auch wie so eine zweite Denkspur freigeschaltet in dem Moment, wo einen 100 Leute anstarren. Also da komme ich nochmal auf Ideen, auf die komme ich ja normal gar nicht. Und dann wird es einfach für mich nochmal viel interessanter, was da rauskommt. Dann fange ich einen Satz an, weiß selber noch nicht, wie ich ihn zu Ende mache und denke so, oh, das war eigentlich ziemlich witzig gerade dafür, dass ich das so aus dem Nichts gezaubert habe. Und das ist aber dann ja nach dem 10. Mal nicht mehr. Nach dem 10. Mal denke ich so, ja, an der Stelle lacht ihr immer, das weiß ich schon. Das ist eine Info über die Welt, die hatte ich schon. Und dann wird es halt auch Zeit, sich irgendwie was anderes wieder zu überlegen oder das nochmal ein bisschen umzudrehen. Kann man ja auch machen, dass man nochmal eine andere Perspektive sucht für die Geschichte oder ein anderes Ende oder so.
Wo hast du das zum letzten Mal gemacht? Mal die Perspektive verändert und die Nummer dann leicht verändert?
Na, ich stelle mir dann manchmal vor, wie wäre das zum Beispiel, wenn ein Alien das zum ersten Mal erlebt, diese Situation. Was wäre dann eigentlich das Bemerkenswerte daran? Und das macht so Alltagssituationen dann nochmal spannender oder hebt nochmal andere Punkte hervor, finde ich.
Wenn du auch gerne öfter mal ein neues Programm machen würdest, hast du keine Angst, wenn dieses letzte Programm auch sehr erfolgreich war und du hast gemerkt, es funktionierte gut und ich war gut und das wurde auch so registriert in der Presse. Hast du nicht Angst, dass, wenn du jetzt ein neues Programm machst, dass man nie mehr so gut ist wie davor?
Also nach dem ersten Programm hatte ich das, was lustig ist, weil mein erstes Programm gar nicht so gut war im Nachhinein. Und ich saß so da, dachte so, oh, das war der Zenit meines Schaffens, ich werde nie wieder solche Ideen haben.
Aber mit dem Kartoffelsalat.
Das stimmt, der Kartoffelsalat, das war schon ein bisschen witzig. Ja. Nee, aber ich hatte da noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es reproduzierbar ist und dass einem neue Sachen einfallen und dass ich ein anderer Mensch bin und neue Ideen habe, natürlich. Und dann beim zweiten Programm habe ich gemerkt, ach so, ja, ich schreibe einfach wieder über das, was mich beschäftigt. Und dann habe ich auf einmal eigentlich viel zu viel und muss das runterkürzen auf ein abendfüllendes Programm. Und dann mache ich das halt noch ein paar Mal so. Also ich habe eher das Problem, dann mich kurz zu fassen, weil es eben die Vorstellung gibt, dass ein Programm sowas wie 2x45 bis 50 Minuten dauert.
Und du von 3 Stunden halt runterkürzen musst.
Dann. Ja.
So wieder. Als dieses Video damals, um noch kurz auf den Kartoffelsalat zu kommen, dann viral gegangen ist und es plötzlich so viele Klicks bekommt, inwiefern hat dich das auch überfordert?
Also ich habe mich schon auch gefreut, weil ich da schon den Plan hatte. Ich hatte zwar zu dem Zeitpunkt noch einen Vollzeitjob, aber ich hatte schon den Plan, das zu kündigen und mal eine Zeit lang zu versuchen, wie lange ich quasi finanziell durchkomme als Künstlerin. Und natürlich wusste ich, wenn viele Leute mein Video angucken, ist ein guter Moment, um auf eine Solo-Tour zu gehen, weil ich gerade bekannter geworden bin und Leute gefragt haben, oh, wann kommst du in meine Stadt, wo kann ich Tickets kaufen? Also es hat mir halt so einen Aufwind gegeben. Auf der anderen Seite war es auch im Nachhinein voll der Stress für mich, weil das so gezeigt hat, man kann überhaupt nicht vorhersehen, welche Sache es ist, die einem ganz viel bringt.
Interessant, ne?
Und es war so total beliebig. Ich habe so viele Auftritte gemacht in der Zeit. Und an dem Tag, wo dieser Auftritt in Kiel war, ich wollte eigentlich absagen, weil ich Kopfschmerzen hatte und total erschöpft war. Und ich musste am nächsten Tag auch irgendwas ganz früh machen für meinen richtigen Beruf. Dann wollte ich eigentlich absagen, weil ich dachte, ich fahre jetzt nicht nach Kiel und muss nachts wieder zurück und so wenig Schlaf, bla bla. Ich bin sehr schlecht da drin, Nein zu sagen, also bin ich da trotzdem hingefahren und aufgetreten. Und dann hat halt zufällig mit dem Handy jemand mitgefilmt, hat das in eine WhatsApp-Gruppe gestellt. Von da aus wurde das rumgeschickt bis zum geht nicht mehr. Irgendwie hat es auf YouTube hochgeladen. Und das hat mir dann so viel gebracht. Und danach habe ich immer gedacht, wenn ich Kopfschmerzen hatte, ich kann doch jetzt nicht absagen. So, vielleicht ist das genau die Sache, die mir jetzt nochmal voll viel bringen würde. Und das ist halt schwierig, dann seine Grenzen zu erkennen.
Wann gab es zuletzt den Moment, als du gedacht hast, hoffentlich filmt das jetzt jemand mit gerade?
Ach, das denke ich ehrlich gesagt häufiger. Das klingt jetzt so selbstverliebt. Aber manchmal, wenn ich auf der Bühne eine Idee habe, dann fühlt sich das gar nicht an, als würde es von mir kommen. Sondern dann bin ich eher so sowas wie dankbar an so eine höhere Macht, die mir das gerade geschenkt hat. Und dann denke ich, oh mein Gott, das war ja so witzig. Ich wünschte, ich hätte das auf Video jetzt gerade. Also zum Beispiel in Wiesbaden gab es so einen Moment, da hatte ich ganz am Anfang der Show mit jemandem geredet, was der macht. Und er hat irgendwie erzählt, er ist so ein Labormensch und er testet Glas auf seine Transparenz oder so. Und die Show lief weiter und sowas wie eine Stunde später kam aus dem Publikum irgendein Witz über einen Spanner, also einen Voyeur. Ja. Und dann habe ich so ganz langsam habe ich so den angeguckt, habe gesagt, ja, die einen nennen es Voyeur, die anderen sagen, sie testen Glas auf ihre Durchsichtigkeit. Und alle haben halt gegrölt vor Lachen. Und ich war so stolz, dass mir das im Moment gekommen ist und dass ich noch wusste, dass dieser eine Typ in der ersten Reihe halt so ein Labormensch ist und sowas macht. Es hört sich jetzt so an, als würde ich angeben. So meine ich das
überhaupt gar nicht. Das ist ja auch so gar nicht deine Art. Du bist ja eher etwas zurückhaltender, auch etwas schüchterner. Täusche ich mich da? Nein, ich täusche mich nicht.
Ich bin eigentlich schüchtern und ich bin eigentlich auch überhaupt nicht schlagfertig. Also wenn ich so mit Zuschauern interagiere, dann habe ich leider häufig so eine zweite Denkspur, die schon so sagt, hoffentlich fällt mir gleich eine gute Antwort ein.
Und was deswegen, aber auch manchmal der Fall ist, trotzdem.
Genau,
manchmal schon.
Aber es geht halt leichter, wenn man diese Stimme gerade nicht hat, sondern total im Moment ist. Ja. Und deswegen ist das so ein Geschenk für mich, wenn mir das mal gelingt und wenn ich darauf vertrauen kann, dass mir gleich ein guter Einfall geschenkt wird. Und wenn das dann klappt, dann freue ich mich halt total.
Auch du wurdest zum Poetry Slam dann aber auch von jemand anders sozusagen gebracht. Bei der Lea Weiger zum Beispiel war das auch so. Da hat einer sie einfach angemeldet, ein Freund von ihr. Bei dir war es, glaube ich, ähnlich, oder?
Ich habe mich selber angemeldet. Ah, ja.
Wie selbstbewusst.
Naja. Also es war so, ich hatte in Hamburg den Bunker Slam, hatte ich angeguckt mit einer Freundin aus meiner Schreibgruppe. Also ich habe halt schon viel geschrieben, so Kurzgeschichten und sowas, hat nur keine Sau interessiert. Und dann stand ich da im Publikum beim Bunkerslam und die Leute haben das so abgefeiert, als wären das Rockstars. Und das ist ganz gemein, aber ich hatte so Neid in mir in dem Moment und ich habe so gedacht, das ist ja unfair. Ich kann doch auch schreiben und bei mir steht keiner und klatscht und jubelt mir zu. Ich war richtig böse auf diese Leute auf der Bühne. Und ich habe die auch alles später kennengelernt, alles super nette Menschen, die mir natürlich auch gar nichts getan haben. Aber in dem Moment hat es mich richtig abgefuckt, dass die sich diese Anerkennung nehmen für eine Sache, die ich auch kann. Und dann habe ich gedacht, da muss ich was machen. Also ich kann nicht jetzt den Rest meines Lebens sauer sein. Ja. Dass andere sich das trauen, dann muss ich mich das auch trauen. Und ich hasse das auch, wenn Leute sagen, ich könnte das ja auch und es dann nicht machen. So, dann muss man es wenigstens einmal versuchen. Und ich wollte nur einmal auftreten eigentlich. Ich bin dann halt voll drauf hängen geblieben.
Und du hast direkt am Tag danach dich beworben?
Ja, ich bin in der Nacht noch. Ich bin nach Hause gegangen, habe gegoogelt Poetry Slam Hamburg, weil das war also der einzige Kleinkunst- oder Bühnenkontext, den ich kannte. Ich war nie mit Kabarett oder Comedy in Kontakt gekommen vorher. Und dann habe ich halt 5 Poetry Slams angeschrieben, habe geschrieben, ja, ich schreibe, ich habe Literaturpreise gewonnen. Hier sind meine Arbeitsproben. Ich möchte bei euch auftreten. Und so in einer Bar haben die mir dann geantwortet, haben gesagt, ja, du kannst nächsten Donnerstag vorbeikommen.
Oh Gott, aber dann dieser Donnerstagsmoment, oder?
Ja,
kurz
dann habe ich
fünf
gedacht,
Minuten vor dem Auftritt, wie hat sich das angefühlt?
Eigentlich schon 5 Stunden vor dem Auftritt habe ich mich in meiner Mittagspause auf der Arbeit übergeben, weil ich solche Angst hatte. Ich habe dann auch gelernt, so in dieser Anfangsphase, ich konnte einfach an dem Tag, wo ich aufgetreten bin, nichts essen. Also mein Körper hatte noch nicht gelernt, das drin zu behalten und trotzdem Auftritt zu haben. Und dann an dem Abend war es halt noch schlimmer. Ich habe auch richtig gezittert die ganze Zeit. Ich habe geschwitzt. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht noch weglaufe. Aber ich bin auch stur. Ich habe es dann durchgezogen.
Was waren die Themen deiner Kurzgeschichten, die du damals für dich geschrieben hast?
Bevor ich auf die Bühne
gegangen bin,
habe ich nur ernste Texte geschrieben. Also sehr
auch über dich, über dein Leben?
Nee, hauptsächlich fiktional und so sehr gewollt literarisch. Komischerweise immer so über irgendwelche alten Männer, die einsam sind und so. In die habe ich mich dann so reinversetzt.
Was sagt das jetzt über dich aus? Ältere Männer, die einsam sind. Als Lebensthema.
Ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, das kann ich gut schreiben. Ich weiß nicht, was mich dazu befähigt haben soll, aber irgendwie habe ich so diesen Ruf gespürt.
Ja, da bist du wirklich, weil es dann immer weiterging, bei Poetry Slams gelandet, dann irgendwann auf der Bühne mit einem Stand-up. Wer waren denn so von den Comedians diejenigen, die dich beeinflusst haben, die du richtig cool fandst?
Das ist eine sehr schwierige Frage für mich, weil...
Du musst nichts Negatives sagen, du darfst loben.
Ja, nur tatsächlich am Anfang habe ich mir das so angeguckt und habe gedacht, ach, das sind aber viele blöde Witze. So, ich habe am Anfang erstmal keinen richtigen Zugang gefunden.
Interessant.
Ich will jetzt auch gar nichts Gemeines sagen oder so, aber in dieser Phase, wo ich angefangen habe, auf offene Bühnen zu gehen, ist mir das sehr schwer gefallen, die Sachen der anderen wertzuschätzen. Und dabei kann man ja von jedem was lernen. Nur ja. Ich war dazu noch nicht bereit.
Warum aber wohl? Ich meine, du hast ja auch im Fernsehen dann die gesehen, ich weiß nicht, so Mario Barth. Wie fandest du, also du sollst jetzt niemanden dissen oder so, aber diese Art von Comedians, Männer, bei denen, weißt du, so, die einfach da vor Testosteron strotzen oder so, sind das welche gewesen, bei denen du gesagt hast, das kann ich besser, das kann man anders machen?
Also Fernsehen habe ich auch gar nicht geguckt. Ich habe die Leute immer nur kennengelernt, wenn ich dann selber bei einer Fernsehaufzeichnung war. Und dadurch war ich immer sehr unbefangen und unbeeindruckt, weil die halt für mich niemand waren. So.
Ja, total. Denn wenn du kein Fernsehen geguckt hast, dann kanntest du ja die meisten überhaupt gar nicht.
Genau, ich habe die ganz unbefangen kennenlernen können, habe dadurch auch von manchen einen ganz anderen Eindruck gewonnen, als ich gehabt hätte, wenn ich die vorher im Fernsehen gesehen hätte. Und tatsächlich, weil du sagst Mario Barth, ich habe mir mal ein ganzes Soloprogramm von Mario Barth angeguckt, weil ich finde, man kann bei ihm viel beobachten an Körpersprache. Und das ist ein Thema, mit dem ich sehr viele Probleme habe. Und das ist interessant zu sehen, wie jemand das so mit sehr viel Intensität und sehr bewusst getimed einsetzt. Und dann gucke ich mir das halt an und lerne was für mich draus. Was jetzt nicht heißt, dass ich auch so auf der Bühne stehe.
Mit breiten Armen. Er breitet die Arme sehr weit aus.
Genau.
Ne?
Und bei mir ist es halt reduzierter. Aber so den Moment oder auch die Selbstverständlichkeit, die kann man sich ja anschauen und kann das für sich versuchen umzusetzen.
Und hast du auch gut schon geschafft? Hast du schon?
Ich bewege manchmal eine Hand jetzt.
Respekt. Ja, frag doch mal Mario Barth, wie er sich die Hände wäscht. Vielleicht gibt's das auch nochmal einen guten Tipp, dass das so selbstverständlich wird, mit zwei Händen die Hände zu waschen.
Ja, man muss sich einfach mal trauen, glaube ich.
Was ja auch wirklich schön ist. Du sprichst ja auch auf der Bühne und ich glaube, das mögen viele Menschen auch über diese unangenehmen Dinge, über die Menschen privat, nicht so oft gerne reden. Ob das nun schlechter Sex ist oder eben die Selbstzweifel und mangelnder Selbstwert. Das sind ja Themen, fehlende Gelenkigkeit. Also, das sind ja Themen, die du wirklich abfeierst und die du verarbeitest. Ne? Mhm. Auch mit all den Kindheitserfahrungen, glaube ich, um die es jetzt geht, nehme ich ernst. Wann hast du im Nachhinein bei dir mal gemerkt, weil das ja auch so Thema des aktuellen Programms ist, so wie ich aufgewachsen bin, so wie ich eine Jugend hatte, mit der du, das nämlich dein Programm, nicht so richtig glücklich warst, wo vieles schiefgelaufen ist. Wo hast du wirklich mal gemerkt, ach guck mal, das hätte auch wirklich anders sein können. Jetzt merke ich aber erst im Nachhinein, viele Jahre später, das war gar nicht normal. Das geht gar nicht allen so.
Ja, das habe ich eigentlich andauernd. Also das ist eine Erfahrung, die ich schon seit langem mache, dass ich irgendwas Lustiges aus meiner Kindheit erzählt habe und alle im Raum sind so ganz still geworden und haben mich angeguckt und ich habe gemerkt, oh, okay, das ist gar keine lustige Geschichte, sondern das ist auch was, was mich von den anderen Leuten trennt auf eine Art.
Zum Beispiel, was ist das? Was wäre das?
Naja, ich will jetzt hier kein Traumadumping machen oder sowas.
Nein.
Es sind ja auch eher Sachen, die man dann im Freundeskreis erzählt. Also ich würde tatsächlich jetzt ungern eine konkrete Situation erzählen, weil ich inzwischen auch den Anspruch habe, dass ich dem Publikum eine etwas verarbeitetere
ja, schönes,
Fassung.
Schönes Adjektiv.
Davon.
Verarbeiteter. Ist ganz schwer zu sprechen.
Genau, also ich möchte eigentlich, dass das alles durch einen gewissen therapeutischen und Verarbeitungsprozess bei mir gegangen ist und dass ich diese Erkenntnis von, oh, nur ich habe diese Erfahrung gemacht oder das ist nicht normal, dass ich die schon hinter mir habe. Und dann mit diesem Wissen versuche, dem Publikum was zu bieten. Und das ist, finde ich, was anderes, als wenn man einfach nur von irgendwelchen Misshandlungserfahrungen aus der Kindheit irgendwelche Situationen schildert. So.
Die ja auch vielleicht nicht so geeignet sind für so ein Programm. Auch wenn dein Programm ja auch mal etwas leiser ist. Es geht nicht immer nur um Comedy. Du nennst es ja selber auch ein bisschen Tragedy. Dadurch bekommt das Ganze ja auch mehr Tiefe. Und du merkst dann ja natürlich auch, wie du plötzlich dich verbindest mit dem Publikum. Das ist ja das Tolle bei allen Menschen, die so offen sprechen. Die werden ja so abgefeiert, auch weil sie es aussprechen, was viele Menschen sich nicht trauen. Und bei dir ist ja auch das Thema Depression, ist ja auch sehr gut aufgehoben. Und wir merken das an allen Gästen, die von ihren Erfahrungen erzählen, ob das nun Sven Hannawald ist, ne, der seine Karriere beendet hat wegen Depression, ob das ein Fitness-Influencer ist, der damit rausgeht und sagt, pass mal auf Leute, das hat mir geholfen und mir ging es so und so schlecht. Und überall blinken sofort die Telefone, die Leute schreiben begeistert rein. Es ist ja wirklich etwas, mit dem man die Gesellschaft zurzeit voranbringen kann. Wann hast du es das letzte Mal gemerkt, wie gut es anderen Menschen tut, dass du ganz offen darüber sprichst?
Ja, ich merke es eigentlich bei fast jeder Live-Show, die ich mache. Fast immer steht hinterher mindestens eine Person vor mir und hat wirklich Tränen in den Augen und bedankt sich ganz lieb und sagt, das hat so gut getan oder man hat sich irgendwie gesehen gefühlt und gemerkt, dass man nicht alleine ist. Also das passiert schon regelmäßig. Genauso regelmäßig gibt es aber auch, dass Leute so eine Abwehr haben und sagen, uns geht's doch allen schlecht, aber darüber jammern bringt auch nichts oder darüber redet man doch nicht. Oder auch in letzter Zeit ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass Leute annehmen, ich würde eine Bühnenfigur spielen, die Depressionen hat und ich würde mich auf eine Art über Menschen mit Depressionen lustig machen. Was ganz schön perfide wäre, wenn es so wäre.
Ja. Aber du hast diese Gefühle ja auch selber miterlebt. Ich meine, du darfst es. Und du hast geschrieben, auch in diesem Buch, Die beste Depression der Welt. Da geht es ja um Vera, die auch erkrankt ist. Die hat dann erst versucht, sich umzubringen. Dann geht ihr Blog aber viral. Und jetzt soll sie einen Ratgeber gegen Depressionen schreiben. Was natürlich in sich ein bisschen dann schon komisch ist, weil sie ja selber welche hat. Und sie scheitert dann immer wieder. Da sind wir beim Scheitern auch ein Thema, mit dem man heute sich viele Freunde macht. Kann, oder? über sein Scheitern erzählen. Menschen freuen sich, du kriegst viele Follower. Es ist eigentlich das Ding unserer Zeit. Was für eine tolle Entwicklung, oder?
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein Fortschritt, dass man seine Misserfolge und seine Schwächen nicht mehr so sehr verstecken muss wie früher, sondern dass man sich eigentlich so zeigen darf und viele Leute bereit sind, einen trotzdem zu mögen.
Viele Menschen wissen ja gar nicht, was überhaupt schon eine Depression ist. Mm. Viele Menschen halten ganz viel für normal, obwohl es toll wäre, wenn sie sich längst Hilfe holen würden.
Voll, ja.
Weil es so schön wäre, das auch relativ frühzeitig zu entdecken.
Ja.
Also was zum Beispiel ist schon Anzeichen für eine Depression? Was war es bei dir zum Beispiel?
Also Symptome hatte ich eigentlich schon sehr früh, auch schon in meiner Kindheit und Jugend. Nur da wusste ich nicht, was das ist natürlich. Und dann im Studium habe ich mir Hilfe gesucht, also so mit Anfang, Mitte 20. Und das war halt, weil ich auch wirklich suizidal war zu dem Zeitpunkt. Aber angekündigt hat sich schon viel, viel früher eigentlich dadurch, dass ich ganz große Probleme hatte, aus dem Haus zu gehen.
Okay.
Tagelang im Bett gelegen, in so einer Starre gewesen, auch in so einer Gefühlslosigkeit. Also, dass ich weder Freude hatte, noch irgendwie weinen und mich dadurch trösten konnte, sondern in so einer Erstarrung und auch in so einer Verzweiflung und Einsamkeit drin war. Und ich glaube, wir Menschen sind viel zu bereit, uns mit sowas abzufinden. Und auch wenn Leute mir dann irgendwie einen Kommentar drücken, wo sie sagen, oh, das ist doch so unnötig, hier rumzuheulen wegen Depression. Ich bin auch seit einer Woche nicht aus dem Haus gegangen. Und dann denke ich, ja, du hast wahrscheinlich ein Problem und du darfst total dir diese Aufmerksamkeit geben und das ernst nehmen und dir Hilfe holen. Aber das können sich leider ganz viele Leute nicht erlauben und das ist eigentlich schade. Also da könnten wir weiter sein, finde ich.
Wie oft hörst du heute noch den Satz, oder sagen wir mal so während der letzten 5 Jahre, stell dich nicht so an oder reiß dich doch zusammen.
Mhm.
Das ist so der schlimmste Satz eigentlich, den jemand, der an Depression leidet, hören kann, weil man kann es einfach nicht, weil es geht einfach nicht. Wann war es bei dir das letzte Mal, dass jemand gesagt hat, reiß dich doch zusammen?
Ach, das ist schon eine Weile her. Also so im echten Leben hat das schon bestimmt ein paar Jahre keiner mehr gesagt. Aber in so Online-Kommentaren und Nachrichten ist es natürlich. Aber es ist ja auch ein Privileg, dass man sich mit Menschen umgeben kann, die mitfühlend sind und sowas nicht sagen.
Vera auf jeden Fall im Buch probiert ja so einiges, um sich besser zu fühlen, um Motivation zu finden, von der Meditation natürlich bis hin zu einer Lach-Yoga-Gruppe. Da du natürlich auch viel über das schreibst, was du auch selbst erlebt hast, was immer wieder Inspiration war für die fiktiven Geschichten dann. Was hast du probiert schon, um rauszukommen aus diesem Tief?
Ja, ich habe tatsächlich die Sachen, die in dem Buch beschrieben werden, auch alle selber ausprobiert zur Recherche. Aber natürlich, weil ich auch so ein bisschen den Gedanken hatte, vielleicht hilft mir ja irgendwas davon wirklich.
Und hat was geholfen. Was ist mit Lach-Yoga?
Oh Gott, das Lach-Yoga. Ich habe mich, glaube ich, lange nicht so einsam gefühlt wie beim Lach-Yoga.
Obwohl man zusammen lacht.
Ja, also das waren wirklich liebe Menschen. Ich will jetzt auch nicht, dass das so rüberkommt, als würde ich mich über die lustig machen.
Man weiß auch, dass das durchaus effektiv ist und etwas bewirken kann.
Da
also Lach-Yoga
halt
hat jetzt
typ
gar kein negatives Image.
Ich glaube auch, dass das ganz vielen Menschen total helfen machen kann. Aber ich habe so richtig gespürt, so mein eigenes Unvermögen, mich darauf einzulassen. Mhm. Und das hat mich irgendwie dann noch trauriger und einsamer gemacht in dem Moment, weil ich so dachte, warum beobachte ich mich eigentlich die ganze Zeit selber? Warum kann ich nicht mal mein Hirn ausschalten und jetzt hier mit diesen netten Muttis eine Runde lachen? Das könnte doch ein richtig schöner Nachmittag sein. Ja. Stattdessen bin ich wieder viel zu sehr in meinem Kopf. Und es hat mich so gestresst, dass ich das nicht zulassen konnte, diese Erfahrungen wirklich zu machen.
Ja. Was hat besser funktioniert?
Die Schamanen.
Die Schamanen wo war das? Wo warst du?
Hier in Mannheim tatsächlich.
In Monnem. Schamanen in Monnem.
Nee, also die war total empfehlenswert. Das war eine coole Erfahrung.
Ja.
Ich weiß auch nicht bei allem, wie sie es gemacht hat so.
Was hat sie gemacht?
Naja, schon so ein paar Zaubertricks, würde ich jetzt mal sagen, dass irgendwie so Zettel hat sie verbrannt und dann ist die Flamme so aus meiner Schulter gekommen und solche Sachen.
In echt?
Ja.
Oder auf dem Zettel?
Also
du hast, du hast das Gefühl gehabt, dass deine Schulter in Flammen steht.
Ich habe auch die optische Illusion gehabt, sie hat es so gemacht und dann war da eine kleine Flamme.
Auf der Schulter.
Also... Oder ein Frettchen, du. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin eine unzuverlässige Erzählerin. Ich habe das nicht auf Video. Aber ich meine, dass sie eine Flamme aus meiner Schulter gezogen hat. Und auch so Sachen mit Rauch. Und ich meine, dass sie es auch halt donnern lassen.
Okay.
Ja, und sie hatte auch einfach so eine gewisse stille Würde an sich. Also sie hat das sehr doll geglaubt, alles. Mhm. Und ich habe es dann auch auf eine Art geglaubt. Und dann gab es auch so Rituale, ne, mit irgendwie den alten Schmerz loslassen und so.
Mhm.
Und das Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen einer Metapher und einer Sache, die in echt passiert.
Ja, wir wissen das von Schauspielern, die jemanden Depressiven spielen. Das Gehirn weiß nicht, dass du nicht wirklich depressiv bist, sondern das Gehirn hält es immer für echt.
Genau, ja. Und was unser Körper macht, da denkt das Gehirn, aha, anscheinend passiert mir das gerade so, egal wie inszeniert das ist. Und deswegen haben mir diese Rituale von der Schamanin schon auf eine Art gut getan, würde ich sagen.
Auch Selbstbewusstsein gegeben?
Nee.
Nein, soweit.
Du, die kann auch nicht alles, ja. Also.
Aber was hat sie bewirkt in dir? Was war besser danach?
Ja, ich glaube, dieses einmal durch so eine Emotion durchgehen, einmal den Schmerz zulassen und sich verabschieden und etwas auf den Zettel schreiben und dann geht das in Flammen auf und so, das, das hat was Heilendes und was Tröstendes, würde ich sagen. Trotzdem glaube ich, dass viele Menschen Therapie brauchen.
Ja,
aber so eine Schamanensache ist schon, es ist, glaube ich, ein guter Kompromiss, wenn du jemand bist, der sagst, ich gehe doch nicht in die Klapse oder so, ne? Dann hilft dir das vielleicht, wenn jemand mit so einer heiteren Würde ein paar Zettel verbrennt. Ist besser als gar nichts, würde ich sagen.
Es ist so interessant, wie das Gehirn funktioniert und was man eben auch durch solche Übungen bewirken kann. Man darf sich ja auch zum Beispiel selber nicht sagen, ich bin so ein Idiot.
Ja.
Hat mir eine Psychologin nämlich mal selber gesagt. Sagen Sie das nicht. Ich sage, wieso? Aber ich weiß doch, wie es gemeint ist. Aber Ihr Gehirn nicht.
Ja.
Fand ich mega spannend. Das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du es meinst oder nicht. Sondern wenn du sagst, ich bin ein Idiot, dann machst du dich selbst automatisch runter. Und es werden all diese kleinen chemischen Prozesse ausgelöst im Körper. Fand ich super interessant.
Kann ich fragen, was sagst du stattdessen jetzt? Hast du einen neuen Satz, den du sagen kannst?
Das ist eine sehr gute Frage. Nee, habe ich eigentlich nicht. Man soll es einfach nur nicht sagen, ich bin so ein Idiot. Was hat sie denn damals gesagt? Hat sie gesagt, ja, sagen Sie, das ist doch vielleicht eine blöde Sache, bla bla bla. Irgendwie, man muss es aus sich selbst rauskriegen und mehr, glaube ich, nach außen treten, sich von außen betrachten und dann etwas formulieren.
Ja.
Aber was nicht so aus dem eigenen Denken rauskommt.
Was es vielleicht auch nicht so persönlich nimmt.
Wahrscheinlich
vielleicht könntest
schon
du sowas sagen wie, das kann mal passieren oder so.
Hat sie auch gesagt damals. Hat sie genau diesen Satz hat sie gesagt.
Wirklich?
Ja.
Okay. Wow.
Genau dieser, das, so etwas kann passieren.
Ja. Das ist ein sehr guter Satz. Das sage ich mir nämlich auch manchmal. Und ich stelle mir auch manchmal vor, also wenn mir ein Missgeschick passiert, dann stelle ich mir vor, das ist ein Ball, der ist auf meine Seite gefallen, ich habe den nicht gekriegt und ich lasse den jetzt einmal aufkommen und dann haue ich ihn zurück. So, das ist nur ein Spiel. Das kann passieren, dass der einmal den Boden trifft und dann ist man bereit und macht es beim nächsten Mal vielleicht anders.
Sehr guter Tipp. Sehr gutes Bild. Gut nachvollziehbar. Und lass ihn ruhig einmal aufdätschen.
Ja,
egal.
Genau, sowas passiert.
Eines hast du nicht ausprobiert, das hast du damals bei Twitter geschrieben. Kokain nehmen. Mhm. Wobei ich ganz überrascht war, wie soll Kokain gut bei Depressionen helfen? Eventuell kurzfristig,
du,
Minuten
ich weiß
oder
auch
stundenweise.
Nicht,
aber habe ich mir gedacht, ist das ein gängiger Tipp? Nimm Kokain?
Also mir bieten andauernd Leute Kokain an. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht meinen die es auch gar nicht so gut mit mir. Ich habe keine Ahnung. Aber Kokain ist wahrscheinlich sowas wie die zweithäufigste Sache, die mir angeboten wird nach einem Getränk.
Weil man sich kurzzeitig etwas besser fühlt und aus diesem Tief, aus diesem seelischen Tief rauskommt. Aber ich glaube, jeder weiß, dass das wirklich kurz gedacht ist und am Ende vermutlich alles noch schlimmer macht.
Ah, okay, das war nicht mein Grund, es nicht zu nehmen, aber gut, dass du es sagst.
Was war dein Grund? Keine gesundheitlichen Schäden?
Naja, ich habe so Angst vor Kontrollverlust und ich habe gelesen, dass man mit Kokain extrem selbstbewusst wird auch und ich hätte Angst, dass ich mich dann ganz peinlich verhalte und hinterher schäme. Oder dass ich was ganz Schlimmes mache. Weil Scham, also ja, Scham ist belastend so. Und auch dieses immer nachdenken, was andere denken, ist belastend. Aber so eine gewisse Grundscham bewahrt einen auch vor vielen Dingen.
Ja, und du könntest dein Management ständig an deiner Seite haben und sagen, ich probiere es jetzt einfach mal. Aber schreite bitte sofort ein.
Es gibt bestimmt Managements, die solche Deals mit ihren Künstlern machen. Aber ich würde das jetzt meiner Managerin nicht zumuten wollen.
Das mit dem Kokain fand ich irgendwie kurios. Aber die Leute haben dann dir geschrieben, wie sich das anfühlt. Mhm. Mehr Selbstbewusstsein. Das wollen wir alle. Im Prinzip.
Ja, ich wüsste eigentlich schon gerne mal, wie sich das anfühlt, so punktuell.
Ja, gut. Du trinkst auch keinen Alkohol?
Ich trinke ganz manchmal ein bisschen Alkohol.
Oh, Kontrollverlust.
Ja, es müssen die richtigen Leute dabei sein und es muss so ein richtig sicherer Rahmen für mich sein. Also so einmal im Jahr beim Humorzone Dresden Festival. Da weiß ich halt, ne, man wird überall hingeschattelt, es sind alles Kollegen, da trinke ich Alkohol und dann bin ich so super extrovertiert und total charmant auch. Also ich habe Freundschaften, die nur darauf basieren, wie ich in diesem Zustand bin.
Also die Freundschaften, die auch nur einmal im Jahr dann
genau,
gepflegt werden.
Da kommt so die Party-Helene raus.
Trotz Kontrollverlust.
Ja, es ist ja ein sehr kalkulierter Kontrollverlust, wenn man weiß, da kennen einen alle und passen auch so ein bisschen auf einen auf.
Und wie wichtig es ist, wahrhaftig zu sein und auch wirklich ehrlich zu sein, das sehen wir auch in diesem neuen Buch, das du jetzt geschrieben hast, Der Super-Gaul. Kein Pferderoman. Es geht um Berenice, die ist Tierkommunikatorin und kann mit Pferden telepathisch kommunizieren. Das behauptet sie und ihre Kundinnen glauben ihr natürlich auch, aber sie verarscht im Prinzip alle und verdient sich damit eine goldene Nase, bis sich eines Tages ein sprechendes Pony bei ihr meldet und das, was sie als Lüge sozusagen vorgegeben hat die ganze Zeit, wird auf einmal Wahrheit und damit muss sie erstmal klarkommen. Berenice. Was für ein schöner Name. Wo kam denn der her?
Ich glaube, aus der griechischen Mythologie.
Ah, echt?
Ich kann es jetzt nicht mehr so genau sagen.
Ich meine aber auch, wie kamst du auf den Namen für deine Hauptfigur?
Ja, ich glaube, da gab es irgend so eine Geschichte, die konnte irgendwie mit Tieren reden oder so. Oder vielleicht auch nur mit Frettchen, nagel mich jetzt nicht drauf fest.
Ah, ja, ja, okay.
Aber irgend so eine griechische Legende oder so. Oder ich habe mal so ein Wandbild gesehen, wo die Berenike mit irgendwelchen Tieren abgebildet war. Und dann dachte ich, okay, so nenne ich die Hauptfigur.
Das macht dann ja auch total Sinn. Du bist selber Pferdemädchen. Was für ein Mensch ist dein Pferd?
Aber mein Pferd ist sehr ähnlich wie ich. Also die ist nicht die selbstbewussteste. Ja. Sie will immer gefallen. Das macht ihr auch ganz viel Stress, wenn sie eine Erwartung nicht erfüllen kann. Und wenn sie mal Nein sagt, dann ist es halt, weil es wirklich nicht geht. So, dann kann sie nicht anders. Und dann muss man das auch respektieren, weil sonst wird sie auch wütend. Und da kann ich einiges von mir drin erkennen, ja.
Fina von der Hexenklamm, so heißt dein Pferd. Dass du natürlich auch ganz schön vermenschlichst, oder? Also es ist für dich, das erste Kind hat Franzen.
Ja.
Auch in dem Roman geht es natürlich um die Menschen, die ihre Pferde wie Menschen behandeln, da denkt man natürlich erst, du machst dich über die lustig, du machst dich aber auch wahrscheinlich ein bisschen über dich selber lustig,
ja, auf
oder?
Jeden Fall. Also der Spott ist mit einem sehr liebevollen Auge, weil ich ja auch bei mir selber sehe, ich tue alles für dieses Pferd. So, ich gebe mehr Geld im Monat für mein Pferd aus als für mich. Das Pferd ernährt sich auch besser als ich, weil ich kaufe nur irgendwie dann die Bio-Produkte. So selber stopfe ich mir irgendeinen Scheiß rein. Selber, ich war seit 4 Jahren nicht beim Zahnarzt, aber mein Pferd wird jedes Jahr narkotisiert und kriegt die Zähne irgendwie abgeschliffen. Also auf eine Art ist es ja bescheuert. Aber es ist Liebe, weißt du? Niemand ist mir so nah wie mein Pferd und natürlich tue ich alles für sie. Und ich weiß trotzdem, dass es ein bisschen albern ist.
Helene, du warst seit 4 Jahren nicht beim Zahnarzt. Du musst!
Ich weiß. Mir sind 3 Weisheitszähne jeweils in einer Notaufnahme in einer fremden Stadt gezogen worden, also unabhängig voneinander. Und jedes Mal habe ich gesagt, das nächste Mal mache ich es aber vernünftig und geplant. Und ich sehe es kommen, dass der hier auch in irgendeiner anderen Stadt auf der Tour einfach von einer übernächtigten Chirurgin gezogen wird.
Generell ist aber das eine gute Sache, einfach mal das so halbjährlich checken zu lassen. Also nur so als Tipp.
Ja, du hast total recht. Ich weiß es. Aber ob man was rational weiß oder ob man das emotional fühlt und zulassen kann, das ist ja nochmal eine andere Sache.
Pferdemädchen sind sehr speziell. Da hast du auch, glaube ich, geschrieben, Pferdemädchen sind die schlimmsten Drama-Queens. Kann man das generell so sagen?
Ich glaube, es gibt halt sehr extreme Drama-Queens in der Pferdeszene.
Warum?
Ich habe da auch drüber nachgedacht, wie das zusammenhängt. Und ich glaube, ein Faktor ist, dass man, um sich ein Pferd zu kaufen, eine ganz bestimmte Art Mensch häufig sein muss. Also es korreliert wahrscheinlich mit einer gewissen Form von Bindungswunsch und Bindungsangst.
Ja.
Weil das Pferd ist sehr abhängig von dir, es ist aber trotzdem nicht bei dir zu Hause. Es ist was anderes als ein Hund, der dich immer schwanzwedelnd begrüßt. So.
Ja.
Und ein Pferd ist auch sowas wie ein Freund, der einen nicht verlassen kann. Und man kann so ganz viel ausagieren mit einem Pferd. Und ich glaube, deswegen ist so der Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen, teilweise auch unbehandelten psychischen Problemen und Pferdebesitz, gibt es eine relativ hohe Schnittmenge. Und dann kommt noch dazu, dass man Pferde ja nicht alleine halten darf, sondern du musst dich mit anderen Pferdeleuten zusammentun.
Man darf das gar nicht.
Nee, genau. Die sind so sozial, die werden verrückt im Kopf, wenn du die alleine lässt. Also Tierschutzgesetz sagt, das Pferd muss mindestens mal Sichtkontakt auf ein anderes Pferd haben. Und eigentlich, damit es wirklich artgerecht ist, müssen die sich auch schnuffeln können und sich gegenseitig kraulen und zusammen laufen und so. Das heißt, du brauchst schon mal andere Pferdeleute.
Mhm.
Und da prallen dann halt manchmal Welten aufeinander. Und dementsprechend, ja, ist es sowas wie ein verbreitetes Meme, dass es am Stall Stress gibt oder dass Pferdemädchen da Drama machen oder so. Wobei ich muss sagen, wir haben es jetzt eigentlich ganz gut.
Bei euch, in der Palz.
Genau, in der Palz ist es schön.
Ja. Denn in dem Roman schreibst du, glaube ich, man ist immer auf irgendwas sauer. Ja. Es gibt so viele Gründe, sauer zu sein auf die anderen.
Ja, genau, weil jeder hat so seins, wie er meint, dass es gemacht werden muss. Aha. Es gibt halt in der Pferdehaltung und auch im Pferdetraining gibt es ganz, ganz viele Ansichten, was richtig ist. Und es gibt ganz viele Methoden und viele von diesen Methoden kannst du auf eine gute und auf eine schlechte Art machen. Also es hat vieles so ein Fünkchen Wahrheit drin. Und das führt halt dazu.
Also wie zum Beispiel, was könnte man machen? Also was könnte das sein?
Naja, zum Beispiel, worauf ich häufig angesprochen werde, mein Pferd wird nur gebisslos geritten. Okay. Und das ist halt dieses Eisenteil im Mund. Ja. Wenn du auf ein Turnier gehen willst mit deinem Pferd, dann muss es so ein Gebiss im Mund haben. Okay. Sonst ist es nicht regelkonform oder so. Ich finde es persönlich schöner und fairer gegenüber dem Pferd, wenn es nichts im Mund haben muss, weil ein Pferdemaul ist super empfindlich.
Mhm. Und, aber es hat trotzdem einen Halfter dann.
Genau.
Ohne
hat,
dieses Eisen.
Genau, es
ohne
hat einfach so eine Art Halfter um, wo Zügel dran sind. Ja. Oder man kann auch mit Halsringen reiten, dann hat es gar nichts am Kopf. Das lerne ich auch gerade, aber da bin ich noch nicht so gut
drin. Okay.
Naja, und dann sagen manche Leute, aber man kann doch auch, wenn man gebisslos reitet, dem Pferd wehtun und kann da ganz doll dran ziehen. Und du kannst dem Pferd mit einem gebisslosen Zaum, kannst du ihm sogar das Nasenbein brechen. Und das stimmt. Mhm. Aber man kann ihm auch nicht das Nasenbein brechen.
Ist ja auch eine Option.
Genau. Und so gibt's halt bei jeder Methode, gibt's Leute, die sagen, so ist es richtig. Dann gibt's Leute, die sagen, wenn man es gut macht, ist es so richtig? Und dann gibt es Leute, die sagen, so ist es aber auf jeden Fall falsch. Und natürlich hat es auch immer diesen Aspekt, du willst nicht hören, dass eine Sache, die du schon lange machst, falsch ist bei deinem liebsten Lebewesen. Dann hättest du das ja die ganze Zeit falsch behandelt.
Ja, und das damit heißt, könnte man nicht mehr leben mit dem Wissen. Man muss sich das schönreden.
Also es gibt da auch ganz viel kognitive Dissonanz auf jeden Fall bei dem Thema.
Und die Menschen können das ja gut, sich sowas dann schön zu reden.
Mhm.
Wenn man eigentlich auch Kinder schlecht behandelt, man kann sich das am Ende so einreden, dass man nie das Gefühl hat, dass es passiert.
Genau,
die Menschen sind da richtig gut drin.
Sein. Ja.
Und schlimmer aber als die Pferdemädchen sind nur Pferdetransporteure. Entnahm ich deinem Buch. Was ist da dran?
Ja, da gibt es auch ganz viele, die miteinander verstritten sind.
Und warum?
Ich weiß es wirklich nicht. Müsste man untersuchen, warum diese Berufsgruppe irgendwie auch Drama-Queens anzieht oder so. Aber es ist halt oft so, wenn man mit Pferdeleuten zusammensitzt, dass dann so Geschichten erzählt werden, ne, wo irgendein Transporteur oder irgendein Lohnunternehmer richtig Drama gemacht hat und irgendwie dem anderen ganz viel Gülle im Garten abgeladen hat oder einen halben Misthaufen oder so ein Shit. Also vielleicht sind manche da einfach große Kinder, die gerne große Maschinen fahren. Vielleicht hängt es so zusammen, weißt du?
Möglicherweise.
Du brauchst ja auch so eine gewisse Sorglosigkeit, um dich mit so einem ganz großen Gerät wohlzufühlen. Da darfst du nicht so sein wie ich und denken, oh Gott, ich muss in 25 Minuten in den Kreisverkehr einfahren, sondern du musst denken so, ich hab's drauf. Nach mir die Sintflut. Und dann bist du vielleicht auch eher der Typ, der bei anderen Gülle ablädt.
Was hat die Berenice mit dir ansonsten noch gemeinsam? Also sie hat genauso wie du Kommunikationswissenschaft studiert. Sie, die andere, verarscht und denen irgendwelche Tinkturen für 50 Euro verkauft und irgendwelche schamanenhaften Beschwörungsformeln und einfach nur wirklich ordentlich absahen. Das habt ihr auf jeden Fall gemeinsam. Ihr habt das Gleiche studiert. Und ich gehe mal davon aus, auch dich nerven originelle Pferdenamen. Bewusst gewollt originelle Pferdenamen.
Mhm.
Stimmt's?
Ja, das stimmt.
Gut, was ist mit Fina von der Hexenklamm? Hast du dir das selbst ausgesucht?
Die hieß schon so, als ich sie gekauft habe.
Okay. Ist das aber ist auch kein origineller Name. Fina von der Hexenklamm ist ein guter Pferdename?
Ich finde schon, weil Fina heißt die Feine und das passt auch zu ihr.
Mhm.
Und von der Hexenklamm ist halt der Zuchtname, so heißt ihre ganze Family.
Ja, okay, gut. Was sind aber Namen, die du nicht magst?
Naja, wenn es so Wortspiele sind und so, das finde ich ist immer ein bisschen drüber. Gerade wenn es dann in einem öffentlichen Kontext stattfindet, ne?
Aber die heißen doch alle so, oder nicht? Ich meine, wir kennen doch auch vom Springreiten, das im Fernsehen übertragen wird und bei Olympia sehen es wieder ein paar mehr Leute. Die haben ja alle irgendwie so wie, was weiß ich, gewirbelter Blitz. Auch sowieso. Aber das ist kein Wortspiel in dem Sinne. Das ist schon wieder gut.
Das stimmt.
Okay.
Aber wenn, dann könnte man ja auch all in gehen und so einen Namen machen, der dann so klingt, als ob man stottert. Also wenn man das Pferd so Donnerhall nennen würde, dann hätte man wenigstens so einen kleinen Insider jedes Mal, wenn jemand den vorliest.
Your Darkest Fantasy taucht auf bei dir im Roman als Name.
Mhm.
Ich finde ihn fast originell.
Ja, aber es hat auch so was ein bisschen Anrüchiges, das finde ich. Also so die Verbindung von Pferden und so subtiler oder auch nicht subtiler Erotik finde ich sehr verstörend. Auch wenn Leute so sexy Fotos auf dem Pferd machen, denke ich mir immer, bitte nicht, zieh dir einfach was an. So, also das macht irgendwie eine Welt auf, in der ich nicht leben will. Dieses arme, unschuldige Pferd, das hat ja keine Wahl, in welchem Kontext es da gerade erscheint.
Noch schlimmer wäre es, wenn man dann auch, wenn der Hengst dann auch seinen Schlauch ausgerollt hat. Habe ich auch gelernt jetzt in deiner Geschichte, dass er heißt wirklich Schlauch.
Ja.
Da unten, das Geschlechtsteil vom Hengst oder auch
wie
von anderen Pferden.
Wie hättest du es genannt?
Keine Ahnung.
Siehst du?
Ich hätte es wahrscheinlich einfach Penis genannt. Der Penis vom Pferd. Du siehst, ich verfalle immer ins Österreichische, weil das so abgebildet wird.
Das stimmt.
Wenn man Penis ausspricht, das ist gleich so hart.
Ja.
Das dringt auch gleich am Frühstückstisch, wer uns jetzt hört, dringt dann auch gleich durch bis aufs Nutella-Brot. Aber wenn man es zu Österreichisch, das ist so weich. Und früher gab es mal Erika Berger, die ja auch sozusagen die Sextherapie im Fernsehen sozusagen erfunden hat. Und ich finde das so, der Penis. Gell?
Ja,
damals legendär der Satz, wirklich, der mir bis heute Freude macht, wo sie der Anruferin sagte, na wissen Sie, da müssen Sie mal den Penis Ihres Mannes in den Mund nehmen. Und ich fand es so herrlich. Ich war auch noch relativ klein, dachte nur, das ist so krass, wie die das erzählt. Und das wirklich, und der Penis, das lässt sich
auch in so einem netten Tonfall.
Genauso.
Das ist so unbedrohlich.
Ganz charmant, da kann man alles sagen. Also, der fand ich sehr lustig, den Schlauch. Und ein Wort habe ich noch nachgeguckt, abgekürt.
Ja.
Man musste, das war nämlich nicht in dem kleinen Glossar drin, was
stimmt,
du hinten auch
das
noch
hätten wir
aufgeführt
mal noch
hast. Abkören, ich habe es aber so rausgefunden, das heißt irgendwas mit aus der Zucht, es darf nicht mehr als Zucht bezeichnet werden. Erzähl es mir bitte kurz nochmal.
Genau, also wenn ein Hengst sich bewährt hat durch verschiedene Leistungen, das klingt so pfadfindermäßig, als müsste der so ein Lagerfeuer machen und ein Zelt aufbauen können oder so.
Na gut, bei Bergsteigern spricht man auch von, er hat den Berg bestiegen, weißt du, er hat wieder einen Aufstieg geschafft.
Genau, und nee, da geht es aber tatsächlich auch um die eigene Leistung von dem Hengst, also nicht nur, dass der gut irgendwo auf eine Stute drauf springt, dann wird der gekört. Das heißt, der hat sowas wie ein Gütesiegel, dass der gut zur Zucht eingesetzt werden kann. Es ist eine Sache, die könnte man bei Männern auch mal in Erwägung ziehen, oder? Wenn jemand so gut abschneidet in irgendeinem Wettbewerb, dass der so gekört wird, dann kriegt der so ein Abzeichen. Naja, und wenn sich dann irgendwann rausstellt, dass der Hengst zum Beispiel schlechte Nachkommen macht, irgendeine Erbkrankheit hat, keine guten Gene weitergibt, dann kann es sein, dass der abgekört
wird. Ah, da kommt das Kören tatsächlich von Küren.
Ja, wahrscheinlich.
Denn hast du am recht, Anfang ist ja Küren.
Ja.
Da war ich auch ganz erstaunt. Ich habe irgendwann zum ersten Mal das Wort Füllen gehört.
Mhm.
Das war, glaube ich, bei Günther Jauch bei Wer wird Millionär. Da war von Füllen die Rede. Und ich hatte keine Ahnung, wovon der spricht.
Mhm.
Und dann merkte ich aber, ein Füllen ist ein Fohlen. Oder?
Ja,
ist
genau.
Ist das Gleiche, ne?
Ja.
Ich hatte das Wort Füllen in meinem Leben noch nicht gehört. Und jetzt haben wir es mit Küren und Küren.
Ja.
Ach, und
stimmt,
abgekürt.
Das ist wahrscheinlich einfach eine Lautverschiebung. Aber du hast total recht, sollte es irgendwann eine weitere Auflage geben, kommt das Wort auch ins Glossar. Weil eigentlich ist ja der Anspruch, dass Leute, die nichts mit Pferden zu tun haben, das auch lesen können und nicht stutzig werden dabei.
Helene, auch gerade wieder unterwegs mit dem aktuellen Programm. Die beiden ersten hatten ja auch schon so schöne Titel, die fabelhafte Welt der Therapie und dann hatten wir die Bekenntnisse der Hochstaplerin. Helene, Bockhorst. Hast du auch manchmal so das Gefühl, und das kennt man auch von vielen sehr Prominenten, weil ich komme wegen der Hochstaplerin da drauf und weil ich es kenne. Irgendwann merken die Leute, dass ich gar nicht so gut bin, wie viele Leute tun. Kennst du dieses Gefühl?
Ja, das ist nur eine Frage der Zeit.
Und ich war aber sehr beruhigt, dass selbst, glaube ich, ein Harald Schmidt das mal erzählt hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, ist gut.
Also ich habe noch nie hinterm Vorhang gestanden, bevor ich auf die Bühne musste und habe gedacht, oh, heute wird's gut. Heute bin ich mir richtig sicher.
Witzig,
sondern ich denke halt jedes Mal, das kann jetzt total in die Hose gehen. Und dann merken die, dass ich bis jetzt mich nur durchgemogelt habe.
Oder?
Also ich habe jeden Tag diesen Zweifel. Aber der Trick ist halt, es trotzdem zu machen.
Wenn man aber sich an die Wahrscheinlichkeiten halten würde, dann könntest du eigentlich ganz beruhigt hinter diesem Vorhang stehen und sagen, zu 99,2% wird das heute ein guter Abend.
Weiß ich nicht, ob das stimmt. Stell dir vor, wenn du schon ganz viele Glückslose gezogen hast, irgendwann muss ja eigentlich auch mal eine Niete kommen, statistisch. Also es kann ja in beide Richtungen gehen.
Ja.
Ich habe auch irgendwann gesagt, wow, anscheinend kriege ich gar keinen Corona. Ich habe ja jetzt schon richtig lang keinen Corona. Und eine Woche später hatte ich Corona. Also man kann da, glaube ich, keine Wahrscheinlichkeit draus ableiten.
Aber rückblickend kannst du sagen, von den letzten 100 Gigs waren 97 richtig gut.
Ja.
Kann man sagen. Guck mal, und du warst gut in Mathe. Du hast ein Abi, das ist 0,7 Abi oder wie viel?
1,0.
Was war passiert? Wo hat's gehakt?
Sport. Ich wollte mich nicht vom Sport befreien lassen, weil das steht ja dann im Zeugnis und dann hätten bei Bewerbungen oder so die Leute gedacht, oh, die hat irgendwas, die gehört abgekört. Deswegen habe ich Sport mitgemacht und war aber sehr schlecht da drin. Ja.
Ah, und das hat dich runtergerissen, sonst hättest du die 0,7 gehabt dann.
Das kann sein.
Oder 0,8, 0,9.
Ja, sonst hatte ich fast überall Einsen eigentlich. Ja.
Weil du so ein Brain bist?
Nee, gar nicht, weil ich stur bin und fleißig.
Aber selbst mit stur und fleißig eine 1,0 zu kriegen, auch das ist schon schwer.
Ja, und es ist aber ja sowas wie ein Spiel, wo man auch so ein bisschen taktisch gucken kann, was wird wie gewichtet, was wähle ich als Leistungskurs und so. Ja. Also wenn man das Game verstanden hat, dann kann man sich da auch durchmogeln.
Was für eine 1,0erin warst du? Es gibt nämlich die so ein bisschen so verabscheut werden, weil ihnen auch oft es leicht fällt und weil sie wirklich die typischen Streber sind. Und dann sind es aber die ganz Sympathischen, die müssen einfach nicht viel machen. Das kommt einfach, aber sie bleiben sympathisch. Wozu gehörtest du?
Also ich habe versucht, so zu tun, als wäre ich so eine, die sympathisch ist und nicht so viel dafür macht. Aber heimlich habe ich ganz, ganz viel gelernt, ja.
Ah, aber nicht dazu gestanden.
Ja, naja, ich habe da auch einfach gar nicht drüber geredet. Also ich war auch nicht so eine, die dann was gesagt hat, wenn man drüber geredet hat, wie ist die Arbeit für dich gelaufen oder so. Ich war zumindest nicht so eine, die gesagt hat, ich war bestimmt ganz schlecht und dann doch eine Eins gekriegt hat, sondern ich habe einfach gar nichts gesagt, niemanden angeguckt auch und dann meine Eins gekriegt und bin heimgegangen.
Warst du das Lonesome Cowgirl oder warst du in so einer Mädchenklicke, die in der Pause dann immer über die Jungs gesprochen haben?
Nee, ich war in keiner Clique. Okay, ich hatte so einzelne Freunde. Mhm. Ich hatte auch einen Freund zum Beispiel, mit dem habe ich nie geredet in der Schule, aber wir haben uns E-Mails geschrieben. Das war so das Level an Kontakt, mit dem ich gut klargekommen bin. Aber wenn er in der Schule was gesagt hätte, sorry, aber es wäre vorbei gewesen. So.
Ach, wie lustig. So, und ganz, ganz zum Schluss noch die Frage, um mal ganz an den Anfang zu gehen. Mhm. Wann hast du gemerkt, ich habe eine Gabe? Ich kann Menschen auch wirklich zum Lachen bringen. Denn die Rampensau by nature, die bist du nicht.
Nee.
Aber wann hast du es gemerkt?
Ja, so ganz selten habe ich diesen Moment. Es fühlt sich an wie ein bisschen Größenwahnsinn. Aber ganz manchmal denke ich dann, oh Gott, es könnte schon sein, dass ich sowas wie ein Talent habe. Aber das erlaube ich mir dann nicht so lange zu denken, weil ich habe irgendwie Angst, es bringt Unglück oder so oder macht arrogant.
Aber wann war so ein Moment, wo du wirklich ein richtig gutes Gefühl hattest, weil du Leute zum Lachen gebracht hast?
Ich glaube, als ich sowas wie 16 war, hatte ich so ein Literaturstipendium bei der Bundesakademie in Wolfenbüttel. Und danach ist so eine Anthologie erschienen. Und da hat Vorwort, die eine Frau, die uns da vor Ort auch betreut hat, hat in dem Vorwort geschrieben, was ihr am meisten im Gedächtnis bleiben wird von diesem Workshop, das wären die lustigen Geschichten von Helene. Und das war für mich so der allererste Moment, wo ich mal zurückgeschaut habe und auf einmal habe ich gedacht, das stimmt. Ich war ja voll lustig. Die haben ja immer gelacht, wenn ich mit denen geredet habe. Und ich habe die ja total aufgemuntert. Und wahrscheinlich war das eine richtig schöne Zeit so für alle. Und da habe ich mich dann voll gut gefühlt. Das war, glaube ich, das erste Mal, ja.
Helene, dann dir weiter eine gute Tour.
Dankeschön.
Mit Nimm ich ernst. Und der neue Roman, den du geschrieben hast, das ist Der Supergaul. Gibt eine Band, die heißt so?
Ja.
Die heißt aber nur Supergaul?
Genau, die haben mir auch erlaubt, dass das Buch trotzdem so heißt.
Musstest du die fragen?
Nein. Nee, aber ist nett.
Aber kann man sich ja nicht schützen lassen. Dein Buch heißt ja Der Supergaul.
Das stimmt.
Das ist ja was ganz anderes als einfach nur Supergaul.
Ganz andere Geschichte.
Kanntest du die Band vorher?
Witzigerweise war ich mit der einen von der Band mal was trinken. Aber da haben wir nicht über die Band geredet. Das kam dann erst hinterher raus, dass sie zu dieser Band gehört. Und der Titelvorschlag ist eigentlich auch nicht von mir, sondern von meinem Freund Christian Schulte-Loh. Und der kannte die Band nicht. Also es gibt manchmal einfach Parallelerfindungen von Leuten, die schlau und witzig sind.
Der Professor.
Genau.
Dem du im Nachwort dankst, das weiß ich noch.
Genau, ist ein sehr guter Freund von mir.
Ich habe nämlich kurz geguckt, wer ist Professor? Warum ist sie mit dem Professor so auf exzessive Wanderung gegangen? Dann habe ich geguckt, denke, hör, ist ein Comedian.
Ja,
der lebt in Berlin und in London und ist in der ganzen Welt unterwegs. Und deutscher Comedian, der im Ausland erfolgreich ist. Sowas?
Genau, das mit dem Professor ist so ein bisschen so ein Inside-Joke.
Dann danke schön für heute.
Ja, danke dir.
Und ich sag mal, bis die Tage.
Bis dann.
Talk mit Tees.